dieses Superwahljahr neigt sich zwar nicht dem Ende, aber zumindest am Sonntag ist abzusehen, dass es nicht nur noch um Parteipolitik und um Machtpoker geht. Einer, der schon seit vielen Jahren mit Poker, damals der jüngste Bundestagsabgeordnete war, ist Carsten Schneider von der SPD, in dem begrüßen wir hier im Studio. Schönen guten Tag, Herr Schneider.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Das wäre dann, wenn Sie wieder gewählt werden, was ja abzusehen ist, zumindest über die Liste, das werden Sie das vierte Mal im Bundestag. Sagen Sie sich irgendwann, naja, nach der 5., 6., 7. Wahlperiode ist Schluss, dann mache ich mal wieder was anderes, oder wollen Sie Politik bis ans Lebensende machen?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Solange es mir noch Spaß macht, mache ich's. Und wenn ich irgendwann mal merke, dass ich nur noch den Menschen mit Zynismus begegne, dann glaube ich, sagt mir das auch meine Frau. Aber ich will jetzt was zu dem Liste sagen. Die wird nicht ziehen in Thüringen. Also die Umfragen, die wir haben, sind so, dass in Thüringen 5 Wahlkreise wahrscheinlich für die SPD gewonnen werden. Sehr kipplich, und von daher zieht die nicht. Und das heißt, ich muss hier direkt gewinnen.
Sie müssen direkt gewinnen. Gegen wen treten Sie an?
Also die Entscheidung fällt wahrscheinlich zwischen Frau Tillmann und mir mit Minderheitschancen von Frank Spieth noch.
Also Frank Spieth, Anti-Tillmann, so die drei großen sozusagen Elefantenrennen eigentlich anstrengend. Wir haben über den Spaß gesprochen, die Politik noch macht. Was macht denn bitte schön an Politik derzeit Spaß in Berlin? Wenn man sozusagen Schulden verwalten muss, wenn man sozusagen mal Entscheidungen treffen muss, die bitter sind, auch in der Zukunft. Was macht daran noch Spaß?
Also Spaß macht vor allen Dingen hier in Erfurt die Arbeit mit den Leuten, weil es sehr unterschiedlich und sehr bunt ist. Da kommt ja jeder, der Unternehmer und der Rentnerin, und manche sind nett, die meisten sind nett und manche eben auch nicht, aber das ist schon sehr abwechslungsreich. In Berlin geht es jetzt einfach auch um die Frage, wer die ganze Party zahlt, die wir die letzte Jahr veranstaltet haben. Und das ist für mich angesichts von 300 Milliarden Schulden schon eine entscheidende Frage, ob das nur über die Mehrwertsteuererhöhung läuft und damit jeder das zahlt, oder ob diejenigen, die es angerichtet haben, einen Großteil dessen finanzieren, also die Banken eine Bankensteuer zahlen müssen.
Wer die Party angerichtet hat und wo die Ursachen liegen, werden wir sicher noch reden. Ich würde gerne vorher nochmal zu Thüringen kommen, denn das ist ja so aktuell und überschattet natürlich den Bundestag. Wahlkampf, das Machtpoker in Thüringen. Wir haben uns auch in unserem Job hier mit vielen unterhalten, mit vielen auch SPD-Wählern, die gesagt haben, was ist denn das jetzt? Was passiert denn jetzt eigentlich in Thüringen? Unverständnis, dass sozusagen Christoph Matschin und die SPD Herr Althaus ablösen wollen und auch die Politik der CDU der letzten Jahrzehnte, die Jahre ablösen wollten. Und jetzt sieht es so aus, als ob die SPD mit der CDU zusammengeht. Ist das dem SPD-Wähler wirklich zu vermitteln? Er hat einen Wechsel gewählt und bekommt eine CDU-Regierung?
Naja, es gibt solche und solche. Es gibt auch welche, die wollen, dass wir keine Koalition mit der Linkspartei machen. Ich persönlich halte einen Wechsel für notwendig. Das heißt, tatsächlich auch die CDU auf die Oppositionsbank zu schicken. Ich glaube aber, auf dem Land ist das ein bisschen anders. In den Städten ist das die Mehrheitsmeinung, dass wir da Rot-Rot-Grün machen müssen oder sollen. Das wird aber nur gehen, wenn die Grünen mitmachen. Also eine Stimme mehr hat ja Rot-Rot. Und ich will ganz persönlich nicht von Herrn Kuschel abhängig sein. Ne? Wenn die Linke ihn aufstellt, okay. Aber die Mehrheit von einer Person da abzuhängen, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Deswegen, es liegt auch mit an den Grünen. Und die sind ja jetzt erst bei den Sondierungen mit dabei. Haben sie ja erst entschieden, vorigen Donnerstag. Und vorher konnte die SPD ja auch nichts machen. Also ich sag mal, es soll 5 Jahre eine stabile Regierung sein. Und da muss man sich vorher im Koalitionsvertrag im Zweifel über die meisten Dinge einig sein. Und deswegen lieber einen Tag mehr jetzt vorbereitet und ist das ausdiskutiert, als jeden Tag ein Koalitionskrach.
Trotzdem ist es dem SPD-Wähler zu vermitteln, dass überhaupt Sondierungsgespräche mit der CDU aufgenommen werden und die Option für eine große Koalition überhaupt steht. Wenn man sich anschaut, die Parteiprogramme übereinander legt und die Schnittmengen ja wohl eindeutig inhaltlich bei Rot-Rot-Grün liegen. Also das ist ja, will ich sagen, identisch, da gibt es natürlich Unterschiede, aber das sind gemeinsame Aktionen zum Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik. Ist es viel gemeinsam mit Rot-Rot-Grün schon passiert in Thüringen. Wie kann man dem Wähler, den Menschen vermitteln, dass jetzt dann, dass die SPD möglicherweise mit der CDU zusammen regiert? Da gibt es da inhaltlich also fast keine Übereinstimmung. Die Politik wurde doch in den letzten Jahren angeprangert.
Das stimmt. Von daher gibt es auch eine klare Präferenz hier in Erfurt. Wir haben als Kreisverband dazu auch einen Beschluss gefasst, wie in allen anderen auch. Aber man muss schon mit den demokratischen Parteien untereinander reden. Und ich sehe mit Sorge, dass jetzt vor jeder Wahl alle möglichen Koalitionsoptionen ausgeschlossen werden. Also wir haben jetzt nun mal ein buntes Parlament. Also es gibt nicht mehr die zwei großen Blöcke SPD und CDU und die haben beide über 40, sondern wir sind froh, wenn wir 30 haben. Und dann gibt es eben viele kleine Parteien. Und von daher immer andersartige Koalitionsmöglichkeiten. Was wir jetzt aber erleben, auch bei der Bundestagswahl, ist ja fast ein vollkommener Ausschluss aller dieser Möglichkeiten. Sodass im Endeffekt nur die große Koalition bleibt, die ich überhaupt nicht fortsetzen will. Von daher wehre ich mich dagegen zu sagen, wir reden mit denen gar nicht. Ja, also das ist nicht unsere Präferenz. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass die Grünen sagen, wir machen jetzt hier mit der PDS nicht oder mit der Linken nicht. Und da muss man schon einigermaßen drauf vorbereitet sein. Deswegen läuft das parallel.
Noch macht es ihm Spaß, Politik zu machen. Er will auch zum vierten Mal in den Bundestag, in den Deutschen Bundestag nach Berlin. Ob es ihm gelingt, ist die Frage. Das wird am Sonntag klar sein und vielleicht am Montagmorgen. Die Rede ist von Carsten Schneider, der für die SPD schon drei Legislaturperioden im Bundestag gesessen hat. Und es macht ihm noch Spaß, aber woher der Spaß kommt, das habe ich immer noch nicht ganz begriffen, weil ja nichts mehr zu verteilen ist. Selbst als Kommunalpolitiker kriegt man Schweiß auf die Stirn bei Mindereinnahmen oder beim Loch von 80 Millionen. Zwischen 60 und 80 Millionen im Land sieht es nicht besser aus. Und im Bund ist ja die Party eröffnet, wie er selbst sagt, Schulden über Schulden und riesige Probleme. Wenn wir dann über die Ursachen reden, da sind viele Politiker schweigsam. Wie halten Sie es, Herr Schneider, sozusagen mit einem Rückblick, wer diese ganze Krise uns eingebrockt hat?
Also klare Marktgläubigkeit. Also es gab ja die Schule, Denkschule der Chicagoer Universitätsprofessoren. Markteffizienz ist alles und der Finanzmarkt ist total effizient und jede staatliche Eingriff und Regulierung schadet. Das hat sich überholt durch Einsicht in dessen, was passiert ist. Einfach weil die Wissenschaft, die Volkswirtschaftslehre an dem Punkt einfach vollkommen ausgeblendet hat, dass es auch noch Soziologie gibt. Also dass Menschen gierig sind. Und dass sie einen Herdentrieb entwickeln und das eben rein nach Marktwissen nicht allein reicht. Wir in Deutschland haben diese Liberalisierung auch mitgemacht, das muss man klar sagen. Wir waren aber eher hinten im Anschlusswaggon als vorn drin. Das waren die Briten, die Iren, die Isländer und die Amerikaner. Aber es trifft uns jetzt ungemein, weil wir zum einen einen Landesbankensektor haben, der keine Aufgaben mehr hatte und dementsprechend Produkte gekauft hat, die er nicht verstanden hat. Und weil wir jetzt durch die Wirtschaftskrise, der Export bricht ein und wir exportabhängig sind, deswegen ist es bei uns 6% minus. Das ist in etwa die Analyse. Und ich hoffe, dass es gelingt. Am Freitag in Pittsburgh ist der G20-Gipfel. Dort ist die letzte Chance, Regulierungsmaßstäbe einzuziehen, weil das geht nur weltweit. Der Druck in den USA ist enorm. Die Leute, die Rentner waren, müssen wieder arbeiten, weil sie ihre Rente nicht kriegen. Also auch auf Obama lastet Druck und die Lobby des Finanzmarktes ist da eingegrenzt. Ich sehe vor allen Dingen Widerstände in Großbritannien, aber ich hoffe auch, die lassen sich überwinden.
Mhm. Trotzdem nochmal zu den Ursachen. Sie haben gesagt, wir haben das falsch eingeschätzt. Sie sind ja selbst Banker, also haben eine Banklehre, sollten sich mit dem Thema auskennen. Sie haben es nicht gesehen, viele andere haben es nicht gesehen. Die Schulen, die Volkswirtschaftsschulen, von denen Sie gesprochen haben, die Umfrageinstitute, die Beratungsinstitute, alle haben es nicht gesehen, weil sie, wie sie sagen, vielleicht einer falschen Schule anhängen, muss da sich auch nicht Politik meinstellen und sagen, also das, da haben wir versagt, wir haben genauso dereguliert, Rot-Grün hat sozusagen die Marktliberalisierung eingeführt im Bankensektor und hat auch dazu beigetragen, dass diese windigen Finanzprodukte, sag mal, systemrelevante Banken, die in Kommunen drin hängen, die sagen, die Infrastruktur des Landes betreffen, dass die drohen zusammenzubrechen, ist das nicht eine Riesenkatastrophe für die Analysten, für die Politiker? Haben sie Fehler gemacht?
Also ich kann ja nur das machen und einschätzen, was mir Wissenschaftlern, aber von der Bundesbank zum Beispiel vorgelegt wird, auch als Risikoanalyse. Ich bin zwar Bankkaufmann, aber ich bin kein Mathematiker und maße mir auch nicht an, schlauer als Professoren zu sein. Was wir gemacht haben als Fehler, das muss man ganz klar sagen, dass wir uns haben verleiten lassen von Argumenten, auch Arbeitsplatzargumenten, das sieht ja bei Sozialdemokraten immer, der Finanzstandort Frankfurt und Deutschland muss größer werden und wir werden abgehängt von den Amerikanern und da gibt es ganz viele und von den Briten und das Finanzdienstleistung ist das ist der neue Arbeitsplatz schlechthin. Deswegen haben wir muss man auch klar sagen, auch Verbriefungsmärkte mit eingeführt, das stimmt. Aber wie gesagt, wir waren da nicht vorn mit dran, sondern immer eher hinten mit dran. Hedgefonds sind immer so ein Beispiel. Die waren unreguliert, die konnte jeder kaufen, nur als Luxemburg. Wir haben sie reguliert hier in Deutschland eingeführt. Deswegen gibt es ja nur 10 oder 15. Also da ist nicht so die große Gefahr. Das Problem war einfach, dass sich eine Riesenblase angesammelt hat, ein weltwirtschaftliches Ungleichgewicht, zu dem wir auch beigetragen haben mit unserem hohen Exportüberschuss, ohne dass wir die Binnenkaufkraft hatten oder gestärkt haben. Und dementsprechend ist einfach Verwerfung am Weltmarkt.
Wir haben letztens in einer Veranstaltung, die Sie auch besucht haben, gelernt von Wirtschaftswissenschaftlern und von Journalisten, dass sozusagen der Export uns möglicherweise das Genick brechen kann und auch in der Vergangenheit auch ein Grund für die Krise war, weil die Menschen nicht genügend Lohn bekommen haben, die Lohnzurückhaltung eine Ursache war und dann die Unternehmen investiert haben ins Ausland und eben in diese amerikanischen Produkte und die weltweiten Finanzprodukte und es nicht in Deutschland investiert wurde. Ist die Lohnzurückhaltung, die massive Lohnzurückhaltung eine Ursache? Auch mit für die Krise?
Ja, sie war richtig in den, ich sag mal, Ende der 90er, aber der Bogen ist dann überspannt worden. Wir haben überhaupt kein Problem mehr mit den Lohnstückkosten, die sind um 25% gesunken. Wir haben international die wettbewerbsfähigste Wirtschaft und das zeigt sich auch in den Überschüssen. Was wir allerdings nicht haben, ist ein Kaufkraftzuwachs in Deutschland. Die Unternehmensgewinne sind hochgegangen, während dessen selbst im Boomjahr 2008 mit ausgeglichenem Staatshaushalt, mit hohen Gewinnen, die Arbeitseinkommen zurückgegangen sind. Also das, was man mit ehrlicher Händearbeit die normalen Leute verdienen, ist weniger geworden. Und das ist eine Situation, die nicht mehr hinnehmbar ist. Also zum einen liegt das natürlich an den auch an der Schwäche der Gewerkschaften, weil sie nicht höhere durchsetzen können, höhere Löhne. Wir 20% der Thüringer Unternehmen sind nur tarifgebunden. Die wenigsten Leute sind in der Gewerkschaft und sind auch bereit zu streiken. Die wenigsten sind bereit für höhere Löhne auch auf die Straße zu gehen und sagen, ich arbeite jetzt hier nicht. Und dementsprechend wirkt sich das eben aus in niedrigeren Einkommen.
Lösen Sie das Problem tatsächlich mit einem Mindestlohn? Denn es gibt ja viele Menschen, die gar nicht mehr in Arbeit kommen werden. Der Traum Vollbeschäftigung scheint ja ausgeträumt zu sein in dieser Organisationsform der Gesellschaft. Das heißt zumindest klassische Lohn Arbeit. Ist ein Mindestlohn wirklich der Schlüssel zum Problem, zum Lösen der Probleme?
Also wir sehen einfach, dass es im Osten einen starken Arbeitsethos gibt. Die Leute wollen arbeiten. Die These, die nehmen einfach nur das Arbeitslosengeld 2 und bleiben zu Hause, stimmt hier nicht, noch nicht zumindest. Also das sieht man einfach, 1,5 Millionen Menschen arbeiten Vollzeit und Teilzeit und kriegen ergänzend Arbeitslosengeld 2, ohne dass sie, also müssten sie auch nicht arbeiten, würden das Gleiche kriegen und trotzdem gehen sie arbeiten. Und da würde uns ein Mindestlohn absolut helfen. Und 7,50 Euro ist kein Luxus, sondern das ist gerade mal so, dass man da über der Pfändungsfreigrenze ist, was einem sowieso zusteht. Und davon können Sie auch eigentlich keine Familie ernähren. Da kommen Sie alleine, vielleicht mit einem Kind durch, aber mit zweien sind Sie dann auch schon wieder am Arbeitslosengeld 2 ergänzend mit drin. Das heißt, das muss die Untergrenze sein und kann eigentlich nur der Bereich sein für den Einstieg. Alles, was anders ist, muss sowieso durch höhere Tarifabschlüsse gelöst werden.
Das wohl unangenehmste Thema für Carsten Schneider ist der Zustand der SPD auf Bundesebene. Wir haben wahrscheinlich ein gefestigtes Fünf-Parteien-System, wie es im Rest von Europa ist. Woran liegt das, dass die Linkspartei so stark geworden ist? Meine und viele Analysen der anderen sagen, das hat an Gerhard Schröder gelegen und sagen, die Agenda 2010, die Hartz-IV-Reformen und der Rechtsruck der SPD hat dazu geführt, dass die Linkspartei stark geworden ist und dass die SPD jetzt in den Umfragen und in den Wahlergebnissen so schlecht ist und sozusagen sich einreiht in ein Parteiensystem, was aus 5 Parteien bestehen wird, nicht nur in Thüringen. Herr Schneider, warum geht es der SPD so schlecht und warum ist die Linkspartei auch so stark geworden, auch auf Bundesebene? Ist Gerhard Schröder schuld? Und die Politik von Gerhard Schröder?
Nee, wenn Sie sich die Umfragen angucken, sind wir ja jetzt bei 26-27%. Als Gerhard Schröder noch Kanzler war und Kandidat war, haben wir 35,2 gekriegt. Von daher kann man das so einfach nicht sagen. Richtig ist, dass in den vergangenen Jahren, wenn Sie 2002 sehen, war die PDS aus dem Bundestag draußen und wir haben mit den Arbeitsmarktreformen letztendlich ihnen wieder einen Schuss versetzt, Adrenalin und einen Zusammenschluss zwischen WASG, die da damals gegründet wurde, und PDS zur Linkspartei. Wie sich dieser Laden insgesamt in den nächsten Jahren aufstellen wird, ist ja noch gar nicht raus. Also es gibt ja kein Programm, es ist sehr bunt, es gibt die Ossis, die sind, die Jüngeren sind pragmatisch, da könnten auch viele in der SPD sein. Es gibt eine Parteimitgliedschaft, die ist über 68, und es gibt im Westen ja alle Kaputten dieser Welt, die schon in allen anderen Parteien waren, die jetzt dahin gehen. Also sehr schwierig in der Konstellation. Und mit zwei Leuten von dran, mit Lafontaine und Gysi, die auch sehr widerstrebend sind. Ich weiß es nicht, wie es mit denen weitergeht. Das muss man sehen. Jedenfalls, die SPD ist 146 Jahre, glaube ich, alt, musste ihren Namen noch nie ändern. Das wird auch so bleiben. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen Teil der Wählerschaft, der durchaus auch in diesem Bereich abgewandert ist, da stimme ich mit Ihrer Analyse überein, den auch wieder zu gewinnen.
Da müsste aber sich ein Politikwechsel vollziehen, denn viele Gewerkschafter, die in der SPD waren, die immer der SPD über viele Jahre die Stange gehalten haben, ob das nur die IG Metall ist oder DGB, sind ja nicht nur in Persona, aber auch so von ihr programmatisch abgewandert zur Linkspartei und haben sich von der SPD abgewandt, weil die SPD sozusagen die Partei der Mitte werden wollte, aber eher nach rechts gerückt ist und die SPD musste die heftigsten Einschnitte in den Sozialsystemen vornehmen. Ist die SPD noch sozialdemokratisch?
Ja, aber hallo, Logo. Also zum einen, die These stimmt nicht, dass die Gewerkschaften sich abgerückt werden. Also es gibt einen Wahlaufruf, der zu Beginn mit Sommer und allen anderen. Die distanzieren sich eher mittlerweile von der Linkspartei, was die Vereinnahmung betrifft. Und hier in Thüringen zum Beispiel, Steffen Lemmer als DGB-Chef kandidiert ja auch für den Bundestag für die SPD.
Ja, aber viele sind aus der IG Metall zu der WASG gegangen, die ja dann in die Linkspartei gewandert sind. Ja. Also ich rede jetzt von den Zeiten der sogenannten Arbeitsmarktreform, Agenda 2010, Hartz IV und so weiter.
Ja, also man muss auch eins sehen, die Welt hat sich ein bisschen gedreht. Und warum haben wir das gemacht? Ja, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil wir ziemlich am Arsch waren. Wir haben eine Wachstumsrate von null gehabt, hohe Arbeitslosigkeit 2003 und einfach in manchen Bereichen eine Verfestigung auch von Arbeitslosigkeit gehabt, die es nötig gemacht hat, dort auch ranzugehen. Ich sage überhaupt nicht, dass das uns Sympathien gebracht hat, gar nicht. Aber dass wir einen Aufschwung hatten, dass wir in der Arbeitslosenzahl auf 3 Millionen runtergegangen sind von 5, was ich mir nicht hätte vorstellen können, das hat ihre Ursachen nicht in der Großen Koalition, sondern es hat die Ursachen auch in diesem Bereich. Von daher sehe ich das letztendlich als ganz schwere Marketingfehler auch der SPD. Das ist keine Frage, aber inhaltlich stehe ich heute noch dazu.
Also Sie sagen, das ist ein Marketingfehler und ja. Es gibt im System Hartz IV, in den Arbeitsmarktreformen keine Fehler. Da sagen ja selbst SPD-Genossen, wir müssen sozusagen bei Hartz IV was ändern, weil es zum Teil menschenunwürdig ist, wenn jemand 30 Jahre gearbeitet hat und dann plötzlich auf so einen Hartz IV ALG-2-Satz runterfällt und dessen Studierender, der sozusagen fertig studiert hat und keinen Job bekommt, das gleiche Geld bekommt. Das sind doch Ungerechtigkeiten, die zum Himmel schreien, oder?
Nein, sind es nicht. Da muss man wirklich aufklären. Es ist, es gibt einen steuerfinanzierten Teil, den zahlen wir alle. Sozialabsicherung, das war früher die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe. Die Arbeitslosenhilfe war auch aus Steuern finanziert. Da hat man aber mehr bekommen als in der Sozialhilfe. Und um die Sozialhilfefälle hat sich keine Sau interessiert in Deutschland. Das haben wir ja zusammengeführt, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Man muss klar sagen, die Leute, die Arbeitslosenhilfe hatten, denen geht's jetzt schlechter. Die kriegen nicht mehr so viel Geld und sie müssen auch früher wieder arbeiten gehen. Ja, also der Zwang ist eher da, ist keine Frage. Aber diejenigen, die Sozialhilfe bekommen haben, die bekommen erstens mehr Geld, an Leistung und sie bekommen erstmals Zugang zum Arbeitsmarkt und den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. Die waren abgestellt aufs Abstellgleis, das waren die Sozialhilfeempfänger, das waren die Spritter so ungefähr, um die kümmern wir uns nicht. Und heute haben sie die Chance, auch vom Arbeitsamt die Kurse zu kriegen, zum Beispiel, ja, was Befähigung auch wieder betrifft. Und ich will einfach, dass Leute befähigt werden, arbeiten zu gehen.
Ja, und wenn sie dann befähigt sind, kriegen sie natürlich keinen Job. Bei dem derzeitigen Arbeitsmarkt ist es doch schwierig, wenn wir mehrere Millionen Arbeitslose haben, die wahrscheinlich nie wieder in Arbeit kommen. Oder sagen Sie, es wird wieder Vollbeschäftigung geben?
Natürlich wird es das geben. Das Problem wird nur sein, dass Sie für diejenigen, die gering qualifiziert sind, schwer was finden und wenn dann zu niedrigen Löhnen. Und da müssen Sie es attraktiver gestalten. Also wer keine Ausbildung hat und 80.000 Schüler gehen jedes Jahr ab von den Schulen ohne Ausbildung, ohne Abschluss. Und die kriegen auch keine Ausbildung. Die kriegen maximal einen Job für 4, 5 Euro. Das ist der erste Punkt. Mindestlohn. Der zweite Punkt ist, man muss es dort attraktiver attraktiver machen, arbeiten zu gehen. Das heißt, den Abstand zwischen das, was ich passiv kriege und das, was ich also als Arbeitslosengeld 2 und das, was ich, wenn ich selbst arbeiten gebe, vergrößern. Und das tut man nicht, indem man Arbeitslosengeld 2 kürzt, das würde die CDU machen, sondern indem man zum Beispiel die Lohnnebenkosten, die ersten 500 Euro freistellt von Abzügen. Dann haben sie ordentlichen Anreiz, auch was aus sich zu machen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich so viel wie möglich in die Bildung zu investieren, dass die Leute nicht ohne Abschluss abgehen.
Das heißt, Sie schließen sich Frank-Walter Steinmeier an, der sagt, wir werden das Problem der Arbeitslosigkeit irgendwann 2020 gelöst haben. Da sind wir dann die Einzigen auf der ganzen Welt, die das Problem gelöst haben, oder?
Nein, das Problem wird ja sein, noch überhaupt gute, qualifizierte Leute zu finden. Also mein Bruder ist 90 geboren. Der ist schon eines dieser Glückskinder, die ihren Ausbildungsplatz sich aussuchen können. Weil es gibt nur noch die Hälfte der Jugendlichen in Thüringen zum Beispiel. Die Leute gehen in Rente und es kommen weniger Junge nach. Wir werden einfach zu wenig Leute haben, die in der Lage sind zu arbeiten und erwerbsfähig sind, um unser Sozialsystem zu finanzieren. Deswegen haben wir ja das zweite Unpopuläre gemacht, nämlich die Rente mit 67 ab 2027, weil man länger arbeiten muss, um den Sozialstaat zu erhalten. Das ist auch eine der Lehren, die wir getroffen haben und die uns auch nicht viel Sympathie gebracht hatten, aber wo wir gesagt haben, das ist notwendig, wenn ich einen funktionierenden Sozialstaat weiter haben will, muss ich was haben, muss ich erstmals erarbeiten, um es zu verteilen. Und wenn man wenige hat, die nur noch arbeiten gehen, weil einfach weniger nur noch im erwerbsfähigen Alter sind, muss ich die Zeit der Erwerbstätigkeit verlängern.
Man kann es auch von der anderen Seite sehen, dass man sagt, wir müssen die Einnahmesituation des Staates verändern und müssen eben zum Beispiel an die größeren Unternehmen ran, die ja im vergangenen Jahrzehnt entlastet worden sind. Die mittelständischen Kleinunternehmen haben wir gelernt von dem SPD-Kollegen, dass die mehr belastet werden und die großen Unternehmen, weil sie eine große Lobby haben, in Berlin durch Verbände eher entlastet werden. Man könnte doch sozusagen den Reichtum und das, was erwirtschaftet wird, in Deutschland anders umverteilen?
Ja, das schließe ich auch nicht aus, aber es wird nicht reichen. Also die Antwort ist ja und nein. Also ja, das muss man machen, keine Frage. Deswegen sind wir auch für eine Börsenumsatzsteuer. Deswegen sind wir auch dafür, also ich persönlich bei der Erbschaftssteuer nochmal nachzulegen. Kann ja nicht sein, dass hier die Vermögen vererbt werden und die Karrieren, ohne dass man noch was dafür tut. Aber trotzdem muss man hier auch noch arbeiten. Also es ist eine Arbeitsgesellschaft, wir Sozialdemokraten sind auch so bekloppt und denken an Vollbeschäftigung und sagen nicht, das ist alles grün, ja, sondern glauben, und ich glaube das auch, dass Arbeit einfach wichtig ist und auch notwendig. Und sie wird uns auch nicht ausgehen. Im Gegenteil, uns gehen die Leute aus, die hier arbeiten. Wir werden viel mehr über Integration, über Zuwanderung reden müssen. Hier auch, ich denke mal nur an die Ärztenot in Thüringen. Bald werden wir hier Ärzte aus Russland haben.
Das heißt, der demografische Wandel wird das Problem der Arbeitslosigkeit lösen und sogar noch ein Problem herbeiführen, weil wir nicht genügend Leute haben, die Arbeit machen? So sieht Ihr Zukunftsszenario aus?
Genau so ist es, ja.
Herr Steiner, was passiert, wenn Sie das Direktmandat nicht holen? Werden Sie dann wieder Banker oder setzen sich erstmal zur Ruhe, machen Sabbatjahr oder was sind die Pläne, falls es nicht klappen sollte?
Also ich habe noch keinen Plan, aber ich glaube, dann gehe ich erstmal in tiefer Trauer eine Woche lang und werde mich dann ein bisschen um meine Kinder kümmern. Die sind ein bisschen zu kurz gekommen und mal gucken, was dann kommt.
Also das wäre auch für Sie eine Option. Sie würden dann sagen, nicht mit Suizid liebäugeln?
Nee, ich denke nicht. Also so weit ist es nicht. Aber es ist natürlich, wenn Sie 4 Jahre das machen und Sie kriegen einmal eine Note ausgestellt, versetzt oder nicht versetzt, und Sie wissen die 4 Jahre nie, wie Sie stehen, und dann ist das ja relativ knapp auch hier im Wahlkreis, dann können Sie sich vorstellen, die letzten Tage sind so ein bisschen ungewiss. Also man wird so hippelig. Ja? Was ist das für ein Scheiß hier? Kann doch nicht sein. Ja? Du hast doch super Arbeit gemacht.
Ja, das ist natürlich schwierig. Das Zeugnis kriegen Sie am Sonntag ausgestellt. Ja. Wie kriegen Sie den Spagat hin zwischen Berlin und Erfurt? Sie sind ja sozusagen, haben hier ein Mandat, sollen ja für den Wahlkreis zuständig sein, müssen aber in Berlin auch große Politik machen, die oftmals weltweit europäisch ist. Sie sind im Finanzausschuss, haben da wirklich also mit den globalen Problemen dieser Welt zu tun, und dann sollen Sie sich auch noch um den Wahlkreis Erfurt kümmern. Wie kriegen Sie den Spagat hin? Geht das überhaupt? Können Sie sich überhaupt um Erfurt und Thüringen kümmern?
Ja, das macht ja den Job eines Bundestagsabgeordneten so spannend. Das ist eben gerade der Unterschied. In Berlin Berlin, haben sie viel mit Fachbeamten und mit Lobbyisten, mit den Bankern in dem Fall zu tun. Und die machen den ganzen Tag nur Handelsblatt lesen und ihre Diskussion. Währenddessen ich noch im realen Leben verankert bin. Also ich gehe hier hinten auf den Spielplatz und dann spreche ich mich mit meinen Kindern und dann spreche ich mich natürlich die Leute auch an. Das heißt, ich bin nicht Berlin-Mitte, ja, oder Frankfurt. Und bin natürlich jedes Wochenende hier und bin auch in den sitzungsfreien Wochen, sind ja nur die Hälfte der Wochen bin ich in Berlin und die andere Hälfte bin ich hier. Und dann gucke ich natürlich schon, erstens, wie sind die Leute so drauf und was haben die für Probleme, wie sehen die das so, was wir da machen. Ich versuche natürlich dafür zu werben, aber man nimmt natürlich jede Kritik auch immer auf, auch wenn man sie nicht sofort annimmt. Bleibt die bei mir haften.
Was haben die Leute für Probleme? Sie haben jetzt in dem Wahlkampf, sind ja viel wahrscheinlich beschimpft worden oder auch haben gesprochen mit Leuten. Was sind so die brennendsten Probleme, mit denen die Leute auf die zukommen?
Das kommt auf das Alter an. Die Rentner kommen mit der DDR-Rente und Rentenungerechtigkeit. Das ist das, was sie am meisten drückt. Und bei normalen Leuten, also die auch arbeiten, ist es vor allen Dingen die Frage der Kosten, der Belastung und das, was sie letztendlich als Lohn bekommen. Also die Arbeit ist der entscheidende Punkt da.
Die Arbeit ist tatsächlich der entscheidende Punkt.
Ja.
Und die Arbeit ist ja das, was ja viele wegtreibt aus Thüringen. Die Abwanderung ist enorm. Viele gehen eben weg, weil sie woanders mehr verdienen oder weil sie dort einen besseren Job bekommen oder überhaupt einen Job. Lässt sich das in den Griff bekommen mit dem föderalen System, was wir in Deutschland haben, dass wir sozusagen reiche Länder haben, die bessere Bedingungen möglicherweise haben und dann haben wir die Länder, die immer auf Transferleistungen angewiesen sind. Ist das im jetzigen föderalen System überhaupt lösbar, das Problem?
Also das würde es auch in einem zentralen Staat geben, weil die Leute natürlich Individuen sind und sind frei. Sie können hingehen, wo sie wollen. Sie können auch in ganz Europa gehen. Und wenn ich mir meine Abiturklasse vom Hessler Gymnasium angucke, da sind über die Hälfte nicht mehr hier. Und die wenigsten sind nach Brandenburg oder nach Sachsen gegangen, sondern die sind im großen Teil in Baden-Württemberg, manche auch in China, in England und sonst wo. Die Unternehmen hier werden sich umgucken müssen, werden sich umgucken in den nächsten Jahren, gute Leute zu halten. Und das Erste ist, sie haben in den vergangenen Jahren ihrem Stammpublikum und Stammarbeitnehmer gehalten, weil die waren halt 30, 40, 50. Die hatten hier ein Haus im Zweifel oder einen festen Freundeskreis und sind hier geblieben. Verdienen hier aber nur 60-70% von dem, was sie in Stuttgart kriegen können. Natürlich kostet Stuttgart ein bisschen mehr, aber sie haben auch eine andere Perspektive. Und alle, die jung sind, die einen Abschluss gerade gemacht haben, die sind hier nicht so verhaftet. Also natürlich, ein Erfurter bleibt immer ein Erfurter, der würde gern hier bleiben. Aber wenn er die Wahl hat zwischen, ich sag mal, 3.000 Euro in Frankfurt oder 2.000 in Erfurt brutto, dann geht er. Ja, kann es niemanden vergelten, dass es nicht tut. Und dementsprechend müssen hier die Löhne hoch, sonst werden die Unternehmen ihre Arbeitskräfte nicht mehr halten können.
Nochmal zum Thema Bildung. Bildungsföderalismus, würden Sie den abschaffen, wenn Sie die Macht dazu hätten? Oder sagen Sie, naja, die Konkurrenz unter den Bundesländern im Bildungssektor ist ganz okay?
Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Der größte Hemmschuh auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Ich meine, man hätte ein paar Sachen auch 1990, ich war da ja 14 und konnte das alles natürlich nicht mitverhandeln, aber im Einigungsvertrag aus dem Osten übernehmen können. Ein paar Sachen haben sich jetzt durchgesetzt, wie Kindergärten und Kinderkrippen. Ja, das war ja selbst in der SPD bis in die 90er noch Teufelszeug. Hat sich jetzt auch bei der CDU sogar durchgesetzt. Und bei der Bildung ist es einfach so, das ist das wichtigste Kernthema für soziale Gerechtigkeit. Das ist der entscheidende Punkt und auch für wirtschaftliches Wachstum. Gerechtigkeit, weil wer die beste Bildung hat, hat die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, für sich auch frei, für sich zu entscheiden, was er aus sich selbst macht. Und für die Ökonomie, die Steuereinnahmen, die mir auch wichtig sind natürlich, gut ausgebildete Leute sind konkurrenzfähig auf der Welt und kriegen mehr Geld und setzen mehr Geld um und dementsprechend auch mehr Wohlstand. Und dass wir das den Bundesländern, der Ebene, die mittlerweile am wenigsten zu sagen hat und dieses auch am schlechtesten macht, überlassen, ist der größte Fehler für dieses Land. Deswegen setze ich mich klar dafür ein, dass das Grundgesetz da geändert wird und wir als Bund dort erstens Geld ausgeben dürfen für Bildung und zweitens auch Mitsprachemöglichkeiten haben und dass es mal sowas wie einen zentralen Abschluss gibt. Das nicht mal heißt, die Bayern haben besseres Abitur als wir hier.
Die Entwicklung geht aber genau in die andere Richtung. Es gibt sogar ein Kooperationsverbot. Also der Bund darf nicht mal Geld geben nach Thüringen. Das ist sogar gesetzlich ausgeschlossen. Das ist doch eher die Entwicklung in die andere Richtung.
Ja, wenn Sie mich fragen, ob es in den 11 Jahren eine Entscheidung gab, die ich gern wieder korrigieren würde, dann war es diese. Wir haben bei der Föderalismusreform 2005 eine Entflechtung gemacht, weil im Bundesrat die immer zu die Ministerpräsidenten da nach Berlin kommen und da mal auf den dicken Max machen und uns reinreden. Ja? Sie wählen aber eine Bundesregierung, die kann aber gar nichts machen, weil es immer zu diesem Bundesrat da gibt. Deswegen haben wir gesagt, das entflechten wir jetzt hier. Also die Bundesregierung ist für den Bund zuständig und die Länder sind für die Länder zuständig. In dem Zusammenhang haben die Länder für sich reklamiert, für den Bildungsbereich allein zuständig zu sein, dass wir da nichts mehr zu melden haben. Wir hatten auch qua Verfassungsgerichtssprechung fast nichts mehr zu sagen. Dann haben wir das also auch reingeschrieben. Ich sage auch klar mit dicken Bauchschmerzen, aber Gesamtkompromiss war es mir wert. Im Nachhinein meine ich, das war wirklich ein Fehler. Wir hätten selbst das Fitzelchen Macht, was wir noch hatten, oder Mitsprache nicht preisgeben dürfen.
Also das wäre zu korrigieren, wenn ja. Sie mehr Einfluss hätten. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, ich kämpfe für einen starken Staat, der in Arbeit, Bildung und Infrastruktur investiert. Wie weit geht der starke Staat und was meint für Sie starker Staat?
Der meint, dass wir nicht alles dem Markt und den Leuten selbst überlassen. Es gibt ja also FDP, aber auch viele an der Union, die sagen, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Im Zweifel eben einfach jeder macht es seines eigenen Glückes Schmied. Aber die Realität ist eben einfach ein bisschen anders. Jeder, der nicht in goldenen Verhältnissen geboren wird, muss aber die gleichen Chancen haben. Also ich selbst bin am Herrenberg aufgewachsen und das war natürlich zu Ostzeiten eine andere Gegend. Aber wenn ich da heute hingehe und sehe, man rede auch mit manchen Jugendlichen, habe ich den Eindruck, die haben abgeschlossen. Ja, also es könnte für sie nichts mehr gehen. Aber jeder muss die gleichen Chancen haben. Das ist eine Grundvoraussetzung. Der zweite Punkt ist, dass sie natürlich auch soziale Sicherheit gewährleisten müssen. Gerade für die, die die Schwächsten sind. Und die Schwächsten sind für mich Leute mit Behinderung. Leute, die sich nicht selbst ihr Leben nicht selbst in der Hand haben, sondern abhängig sind auch davon, dass ihnen von anderen geholfen wird. Und dafür braucht man einen starken Staat, der erstens ordentlich Steuern einnimmt, so viel wie er braucht, ja, und nicht sagt, das ist alles schlecht, was der Staat macht, der dann aber auch dafür sorgt, dass eben Ungleichgewichte zwischen den Menschen in sozialen, also in der sozialen Ausgangssituation ausgeglichen werden.
Wir haben ja sozusagen die fünfte Macht im Staat ist ja der Lobbyismus und da habe ich das Gefühl, dass sozusagen die Verbände, die ob das nun die Industrieverbände sind oder andere Verbände, die sich sozusagen für die Arbeitnehmer einsetzen, für andere Interessengruppen, dass die mehr Macht in Berlin haben sozusagen als die, die für die Masse der Bevölkerung da sind. Ist das nicht auch ein Problem, der Lobbyismus in Berlin?
Es kommt immer darauf an, inwieweit man sich als Abgeordneter, der letztendlich ja die über die Gesetze befinden muss, davon beeinflussen lässt. Also klar ist, es gibt viel mehr Lobbyisten, viel mehr Interessensvertreter. Ich sehe dann immer nur, jeder kleine Pipi-Verband hat sich da mittlerweile gegründet. Betonunternehmer, Betonmischer, die kommen dann zu mir und sagen, wir müssen Autobahnen bauen, damit die halt ihren Beton verbauen. Ja? Und so eine Sache. Was es nicht gibt, oder im unzureichenden Maße, ist eine Interessensvertretung für Kinder oder Jugendliche. Ja, da gibt's ein bisschen was, aber das sind alles ehrenamtliche Verbände und die anderen haben richtig Kohle. Ja, also die machen dann eben mal eine Kampagne in den Zeitungen. Sehr subtil, wo ich es dann richtig gefährlich finde,
ist Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Das finde ich wirklich gefährlich, wenn es offen ist, wenn es klar ist, das ist der Bezahler, ja, Rüstungsunternehmen, die Interesse haben, dass die Panzer verkauft werden, dann kann ich damit umgehen, ja. Aber wenn ein Gesamtmetall, also Arbeitgeberverband, eine Kampagne macht, die so hinterrücks durch die Brust kommt und Lobbyismus dafür macht, dass eben Sozialabbau stattfindet, dass Kündigungsschutz geschleift wird und das dann immer noch unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls, dann finde ich das nicht mehr hinnehmbar und gefährlich.
Das heißt, es muss transparent werden und gerade da muss transparent bleiben, was, wo die Gelder herkommen und wohin sie fließen?
Ja, das ist der erste Punkt und der zweite ist, da muss ich auch sehr genau angucken, ob man, also das meine ich dann auch in Richtung Presse, ob man alles das, was von denen abgesondert wird, als die geben ja immer zu Studien heraus, zu allen möglichen Sachen und ich muss mich dann immer dazu äußern. ich kenne die Grundlage der Studie überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es wissenschaftlich sauber ist, weil ich ganz viel Kampagne dahinter sehe, mit denen die aber Meinungsbildung betreiben. Früher haben sie Anzeigen geschaltet, heute machen sie das.
Und fertige Fernseh- und Radiobeiträge sogar schon.
Ja. Die Redaktion wird natürlich auch ausgedünnt, selbst im öffentlich-rechtlichen Bereich, aber auch in den Zeitungen, und dann nehmen die meistens diesen Inhalt einfach komplett rein. Und das ist schon eine Tendenz, die ich für extrem gefährlich halte, weil sie in die Köpfe der Menschen geht.
Wenn Sie wieder in Berlin sitzen sollten, im Bundestag und den Wahlkreis Erfurt vertreten, was bekommen die Menschen, wenn sie am Sonntag bei Carsten Schneider ihr Kreuz machen?
Nur erstmal mich, und ich versuche gerade zu bleiben. Also ich denke, dass ich zumindest für die Region viel machen kann, weil ich da eine einflussreiche Position im Bundestag habe. Also sind wir mal ganz egoistisch, sagt, wir sind jetzt Erfurter und was kommt bei uns rum? Also es wird rumkommen, dass wahrscheinlich Erfurt mehr Geld kriegt als andere. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das nutze ich schon. Der zweite Punkt ist, das meine ich aber ganz persönlich, also Sie kriegen jemanden, der halbwegs ehrlich durchs Leben geht und eine klare Meinung hat und die auch vertritt.
Das werden wir weiter beobachten. Am Sonntag ist sozusagen der Tag der Wahrheit, wo Sie Ihre Noten bekommen.
Ja.
Dann werden wir mehr wissen. Danach werden wir vielleicht uns nochmal darüber unterhalten, wie das alles so weitergeht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute und einen schönen Tag noch.